Wir sind beim zweiten Teil unserer Predigtreihe Together We Are angelangt. Together We Are, wir wollen in dieser Predigtreihe neu verstehen, warum es so wichtig ist und so entscheidend ist, dass wir als Kirche eine Einheit bilden und dass wir gemeinsam in Einheit unterwegs sind. Unser Pastor Simon, der hat letzte Woche auch schon darüber gesprochen, dass wir alle irgendwie aus unterschiedlichen Hintergründen und Prägungen kommen. Aber dass trotz diesen Prägungen und Hintergründen, die alle unterschiedlich sind irgendwo, wir trotzdem gemeinsam unterwegs sein wollen, dass uns nicht hindern soll, gemeinsam unterwegs zu sein. Und bevor wir jetzt in diese Predigt, in den zweiten Teil hineinspringen, will ich noch beten gemeinsam. Jesus, ich bete darum, dass wir neu verstehen, dass wir von dir zusammengefügt sind, dass wir eine Einheit sind. Und ich bete wirklich darum, dass es uns in unserem Leben einen Unterschied macht und dass wir dich verherrlichen in all dem. Amen. Amen. Ja, es gibt eine Eigenschaft und ein Verlangen, einen Wunsch, oder man könnte es auch eine Angst oder eine Sorge nennen, die ganz viele Menschen irgendwo vereint. Und diese Angst oder diese Sorge, die ist, dass Menschen sich davor sorgen, eines Tages in Vergessenheit zu geraten. Dass Menschen Angst haben darum, hey, eines Tages, da werde ich nicht mehr auf dieser Erde sein und ich werde im Denken und im Reden der Menschen nicht mehr wirklich eine große Rolle spielen. Ich werde irgendwann in Vergessenheit geraten. Man wird sich nicht mehr an mich erinnern. Und das ging schon Menschen aus allen Zeiten so. Und Menschen aus allen Zeiten haben deshalb auch versucht, genau dem entgegenzuwirken. Sie wollten sich unvergesslich machen. Sie wollten sich ein Denkmal errichten, wo die Leute dran vorbeilaufen und sich an mich erinnern. Ich möchte nicht in Vergessenheit geraten. Und es war schon ganz früh so. Zum Beispiel 2600 vor Christus wurde die Cheops-Pyramide gebaut. Das ist die mittlere von diesen drei gigantischen Pyramiden. Sie wurde vom Pharao Cheops gebaut. Sie ist heute um die 150 Meter hoch, war damals sogar noch etwas höher, weil sie so ein bisschen in sich zusammengesackt ist. Und dieser Pharao Cheops, der wollte sich mit diesem gigantischen Bauwerk, mit diesem Denkmal, mit diesem Grabmal verewigen auf dieser Welt. Dass die Leute an dieser Cheops-Pyramide vorbeilaufen und sich so denken, wow, wisst ihr noch damals, der Pharao Cheops, was für gute Kornspeicher er gebaut hat und wie gut er regiert hat und so. Er wollte sich unvergesslich machen auf dieser Welt. Oder das Kolosseum, oder besser gesagt das Amphitheatrum Flavium, das wurde im 1. Jahrhundert vom Kaiser Vespasian errichtet und er wollte damit der flavischen Dynastie zu ewigem Ruhm verhelfen, sodass die Leute auch am Kolosseum vorbeilaufen und sich denken, wow, wisst ihr noch, damals der Kaiser Vespasian, dieses gigantische Amphitheater. Oder 1600 Jahre später das Schloss Versailles, das ich auch selbst schon angeschaut habe, auch ein gigantisches Bauwerk, das war der Palast der französischen Könige und ist vor allem unter Ludwig dem 14., dem berühmten Sonnenkönig, so zu dem Symbol für Reichtum, für Ruhm und für Macht geworden. Dass man da vorbeiläuft und sich denkt, alles vergoldet, alles prächtig und man denkt sich, wow, Ludwig der 14., was für ein arroganter Schnösel eigentlich. Auch heute lassen sich Menschen Denkmäler richten. Hier haben wir die wunderschöne Cristiano Ronaldo-Statue in Funchal. Ja, es gibt so Bauwerke, wo man sich denkt, wow, wie unglaublich schön, und dann gibt es solche Bauwerke auch noch. Naja, auf jeden Fall, Menschen errichten sich nicht nur Symbole oder Denkmäler für sich selbst, sondern auch, um an Ereignisse in der Geschichte zu erinnern, die niemals vergessen werden dürfen. Zum Beispiel haben wir da das Holocaust-Denkmal direkt in Berlin, oder Menschen wollen immer wieder so Werte wie Freiheit, wie die Freiheitsstatue in New York, sich in Erinnerung rufen, oder das Taj Mahal, das mittlerweile so das Symbol für die Liebe zwischen Mann und Frau geworden ist. Und man reist dorthin und erinnert sich daran, wow, das Taj Mahal, unglaublich. Und was wirklich spannend ist, auch Jesus, er hat uns so ein Denkmal gegeben. Auch Jesus hat ein Denkmal uns gegeben, keinen protzigen Palast aus Gold, keine riesige Jesus-Statue mitten in Jerusalem oder in Rom, auch kein Marmortempel, wo wir dann alle gemeinsam hinpilgern. Jesus hat uns auch kein Grabmal hinterlassen, Jesus ist auferstanden und lebt. Aber Jesus, er hat uns ein Denkmal hinterlassen, das im Grunde alle Menschen aus allen Nationen, aus allen Völkern irgendwo besuchen können. Das wir eigentlich gar nicht besuchen müssen gewissermaßen, sondern das zu uns direkt an den Tisch kommt, in die Mitte unseres Lebens sozusagen. Und ihr habt es wahrscheinlich schon erahnt, ich rede heute vom Abendmahl. Vom Abendmahl. Das Abendmahl ist eigentlich so das Denkmal, das Jesus uns gegeben hat, wenn du so willst. Das an seine Hingabe, an seinen Tod, an das, was er für uns getan hat, erinnern soll. Dass wir jedes Mal neu irgendwo davor stehen und denken, wow, das Abendmahl, das ist das, was Jesus getan hat. Er hat uns erlöst und zu einem Leib zusammengefügt. Das Abendmahl ist, wenn du so willst, das lebendige Denkmal der Einheit und der Selbsthingabe. Also sowas Gewaltiges, sowas Großartiges und das, was wir uns erinnern. Und trotzdem irgendwo sowas Simples, einfach Brot und Wein und alle Menschen können irgendwo sich an dieses Abendmahl, durch dieses Abendmahl an das erinnern, was Jesus getan hat. Und wir wollen uns deshalb auch mal den wahrscheinlich bekanntesten Text zum Abendmahl anschauen. Der befindet sich im 1. Korintherbrief. Genau, du darfst auch mal deine Bibel schon zücken und bereithalten. Wir haben auch so ein kleines Booklet ausliegen, wo so ein bisschen der Hintergrund zum 1. Korintherbrief ist. Das liegt hinten, kannst du dir auch nachher abholen. Da wirst du so ein bisschen erfahren, okay, wie muss man sich die Gemeinde in Korinth vorstellen, wann wurde der Korintherbrief geschrieben und so weiter. Und dort findet sich auch eine Gliederung. Und wir sind dann quasi, wirst du nachher sehen, wenn du das Booklet dann hast, bei Konflikt 3. Und deswegen wollen wir mal lesen, 1. Korinther Kapitel 11. Kapitel 11, die Verse 27 bis 29, also ein längerer Text. Aber wir wollen erstmal die Verse 17 bis 22 lesen. Verse 17 bis 22. Okay, und Paulus schreibt hier an die Korinther, es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnungen treffen muss. Und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet und zumindest teilweise glaube ich das euch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu verschiedenen Parteien kommen, nur dann wird sichtbar, wer von euch die Bewährten sind. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn oder eben als Abendmahl kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. So kommt es, dass der eine hungern muss, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und demütigt die, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Okay, es gibt ein altbekanntes Problem in der korinthischen Gemeinde und zwar sind dort Spaltungen in der Gemeinde. Und Paulus findet das überhaupt nicht cool, er sagt, es schadet der Gemeinde. Und er sagt darüber hinaus, das, was ihr eigentlich dort macht, das ist gar kein Abendmahl. Das kann man gar nicht mehr als Abendmahl bezeichnen. Ihr esst da zwar irgendwas, aber die Art und Weise, wie ihr das macht, zeigt, dass es im Grunde gar kein Abendmahl ist. Und warum? Paulus sagt, jeder nimmt irgendwie sein persönliches Essen ein. Jeder nimmt seine Privatmahlzeit ein. Die einen, die Reichen, die richtig viel Geld haben, die fressen sich den Bauch voll und die betrinken sich. Und die ärmeren Leute, die stehen so daneben und bekommen vielleicht noch ab und zu so einen Knochen ab oder so einen Schluck Wasser. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Stell dir das mal bildlich vor. Also, da sitzen die Reichen auf ihren prachtvollen und prunkvollen Sofas oder liegen da, das war damals auch gang und gäbe. Die Reichen waren es gewohnt, dass die Sklaven ihnen beim Essen zuschauen. Die Reichen liegen auf ihren prachtvollen Sofas und lassen sich's gut gehen mit dem schönsten 5-Sterne-Menü, das ihnen serviert wird. Und das ist alles beim Abendmahl. Und die ärmeren Leute, die sitzen oder stehen so daneben und bekommen einfach von denen noch so ein bisschen so einen Knochen hingeworfen. Ah ja, hier, damit du auch noch so ein bisschen was hast. Stellt euch mal vor, unser Bring and Share beim Picknick würde ungefähr so aussehen. Also das wäre eine absolute Katastrophe. Und genau so verhalten sich die Korinther hier beim Abendmahl. Und Paulus sagt, hey, ihr pervertiert den Sinn des Abendmahls. Das, was ihr da macht, das ist absolut eine absolute Katastrophe. Und deshalb kommt Paulus zu diesen bekannten Worten, die wir immer wieder beim Abendmahl lesen. Er malt sozusagen den Korinthern vor Augen, was das Abendmahl im Kern eigentlich aussagt und bedeutet. Und deswegen wollen wir mal hineinspringen in die Verse 23 bis 26. Und Paulus schreibt dort wieder weiter. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr in Zukunft dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Jetzt was von dem Message, wir verkünden Jesu Tod, bis er wiederkommt. Er ist nicht tot geblieben, sondern auferstanden. Und Paulus erinnert die Korinther immer wieder daran, was durch das Abendmahl eigentlich zum Ausdruck kommt. dass das Abendmahl, das Denkmal, wenn du so willst, ist der Selbsthingabe und der Aufopferung Jesu. Deswegen sagt Jesus auch, erinnert euch immer wieder daran, an das, was ich für euch getan habe. Und Paulus, er sagt zu den Korinthern, ihr steht im Grunde vor diesem Denkmal der Selbsthingabe und der Selbstaufopferung und der Liebe und ihr tretet dieses Denkmal mit Füßen, ihr schändet dieses Denkmal im Grunde genommen. Das ist das, was Paulus im Kern sagt. Ihr solltet eigentlich Jesus nachahmen, ihr solltet eine Einheit sein, ein Leib sein, aber ihr macht genau das Gegenteil. Und deshalb kommt er zu diesen harten Worten in Vers 27 bis 29, die letzten drei Verse, die wir lesen wollen. Paulus schreibt dort, wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll jeder sich prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der zieht durch sein Handeln das Gericht Gottes auf sich. Okay, also das ist so ein bisschen der Schluss, den er aus dem Ganzen zieht. Also er sagt, wer auf unwürdige Art und Weise das Abendmahl nimmt, der macht sich an dem schuldig, was das Abendmahl symbolisiert. Und wichtig, unwürdig meint nicht, prüf dich selbst, ob du würdig bist, das Abendmahl zu nehmen. Das meint unwürdig nicht. Unwürdig meint nicht, werd ganz still und überleg, bin ich denn würdig, hier jetzt dran teilzunehmen? Sondern unwürdig ist kein Adjektiv. Unwürdig sagt nicht, ihr seid unwürdig, das Abendmahl zu nehmen, sondern ein Adverb. Ein Adverb beschreibt immer die Art und Weise einer Handlung. Das heißt, die Art und Weise, wie ihr dieses Abendmahl nehmt, ist dem Abendmahl gegenüber unwürdig. Das ist eine unwürdige Art und Weise, das Abendmahl zu nehmen. Und deshalb sagt Paulus, wir sollen uns prüfen, weil Gott hier nicht mit sich spaßen lässt, er lässt nicht mit sich spaßen, wenn wir seine Gemeinde, die Menschen, die er über alles liebt, so mit Füßen treten. Also krasse Worte, die Paulus hier irgendwo sagt. Und auch ein herausfordernder Text für uns irgendwie. Also und wir wollen uns jetzt mal fragen, wie können wir diesen Text denn auf uns heute anwenden? Was hat der Text denn uns heute zu sagen? Wir wollen mal da spezifisch den Fokus darauf legen, was hat der Text über Einheit zu sagen? Okay, was hat der Text über Einheit uns heute zu sagen? Da ist jetzt irgendwo diese Situation in Korinth, die nehmen auf unwürdige Art und Weise das Abendmahl ein, die Reichen, die fressen sich voll und besaufen sich und die Armen bekommen nichts zu essen und müssen hungern. Was meint dieser Text denn jetzt für uns heute eigentlich? So eine Situation haben wir ja nicht. Also so eine direkte Übertragung wäre zum Beispiel, dass wir Leute aus rassistischen Gründen vom Abendmahl ausschließen oder dass wir genau das Gleiche machen, dass da ärmere Leute in unserer Gemeinde sind, die nichts zu essen haben. Das ist bei uns ja heute nicht so. Aber trotzdem glaube ich, dass wir im Prinzip so grundlegend schon einiges daraus herausziehen können. Und die erste Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, was ist eigentlich die Grundlage unserer Einheit? Was ist die Grundlage, das Fundament unserer Einheit? Weißt du, Menschen, die sind aus allen möglichen Gründen irgendwo eins. Die Fans vom VfB Stuttgart, die sind sich darin eins, dass sie den VfB Stuttgart anfeuern und dass sie deshalb Zweitligafußball zurzeit schauen. Oder die Demonstranten für Fridays for Future, die sind sich darin einig, dass sie das Klima schützen wollen irgendwo, dass das Klima geschützt werden muss. Die sind nicht vom gleichen Fußballverein, haben nicht den gleichen Job, aber sie sagen, hey, wir sind darin eins, wir wollen, dass das Klima geschützt wird. Das ist deren Einheit sozusagen. Und auch wir Christen, wir sind eins in einer fundamentalen Sache. Wir haben nicht alle denselben Beruf, wir supporten nicht denselben Verein oder wählen dieselbe Partei, aber es gibt trotzdem eine Sache, die uns zutiefst vereint und die wirklich ausmacht, wer wir eigentlich sind, die unsere Identität, das, wer wir sind, zutiefst bestimmt. Und wir wollen uns mal anschauen, was das eigentlich ist, weil ich glaube, durch das Abendmahl sehen wir genau das immer wieder neu. Und ich möchte das mal in so drei Punkten beschreiben. Was sehen wir durch das Abendmahl jedes Mal? Was sehen wir durch das Abendmahl? Und zwar sehen wir zunächst, wer wir sind. Das ist der erste Punkt. Wir sehen, wer wir sind durch das Abendmahl. Das sehen wir neu. Und der zweite Punkt ist, wir sehen, was Jesus für uns getan hat. Und der dritte Punkt ist wieder, wir sehen, wer wir sind. Das weiß ich jetzt vielleicht, warum ist der erste und der dritte Punkt gleich, dazu komme ich jetzt gleich, aber beim Abendmahl sehen wir zunächst, wer wir sind, das Erste. Beim Abendmahl sehen wir neu, dass wir alle gleich sind. Dass ganz egal, welchen weltlichen Status wir irgendwo haben, welchen Beruf wir ergreifen, dass wir trotzdem alle gleich sind. Und zwar, wir sind alle gleich, weil wir schuldig sind vor diesem Gott. Wir sind schuldig vor diesem Gott. Und wir haben sein Gericht mit aller Härte sein furchtbares Gericht zu 100% verdient. Daran erinnern wir uns immer wieder neu. Jesus sagt, ich habe meinen Leib für euch gegeben, mein Blut für euch vergossen. Und nicht, damit ihr irgendein schönes Vorbild habt, sondern weil es nötig war. Ich musste euch retten. Ihr seid schuldig. Das ist das Erste, was wir sehen. Wir sehen neu, hey, ich brauche diesen Jesus, ich bin schuldig vor diesem Gott, ich habe sein Gericht verdient. Wir sehen, wer wir sind. Aber trotzdem, trotz allem, sehen wir, was Jesus für uns getan hat. Hey, wir sehen immer wieder neu, wir erinnern uns daran, dass Jesus sein Leib hingegeben hat für uns, dass er sein Blut vergossen hat für uns, damit wir rein sein können vor ihm, dass er das Gericht, das uns hätte treffen müssen, am Kreuz getragen hat. Dass, wenn wir aufs Kreuz schauen, sehen, was eigentlich uns hätte treffen müssen, aber dass Jesus das auf sich genommen hat, dass er stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Und wir sehen auch, dass wir nicht gerecht sind, dass nicht irgendwas in uns irgendwo unsere Gerechtigkeit ausmacht, sondern wir sehen die Gerechtigkeit Jesu, dass Jesus gerecht ist, dass er heilig ist, dass er makellos ist. Das wird meins, das wird mir zugesprochen, wenn ich daran glaube. Wir sehen, was Jesus für uns getan hat. Und aus diesem Blickwinkel sehen wir ganz neu, wer wir eigentlich sind, wer wir auch als Kirche sind. Hey, wir sehen, dass wir gerechtfertigt wurden durch diesen Jesus. Wir sehen, dass wir erlöst wurden durch ihn, dass er am Kreuz alles getan hat für uns, dass er gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und deshalb sehen wir, dass wir von diesem Jesus erkauft und erlöst sind und zusammengefügt worden sind als ein Leib. Hey, wir gehören nicht nur zu Jesus, sondern wir gehören auch Jesus. Wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern wir gehören ihm. Er hat uns erkauft. Wir gehören ihm und wir sind von ihm zusammengefügt worden als ein Leib. Hey, wir sehen, wer wir sind. Wir sehen, dass wir schuldig sind. Wir sehen, was Jesus für uns getan hat. Und wir sehen deshalb neu, wer wir sind. Wir sind sein Leib, seine Kirche, zusammengefügt durch ihn, durch das, was er gemacht hat und gereinigt durch das, was er gemacht hat. Weißt du, und unsere Einheit, die besteht nicht darin, dass wir es schön finden, ein paar Lieder zu singen, ein gutes Leben zu führen und eine tolle Rede zu hören. Das ist nicht die Grundlage unserer Einheit, auch nicht einen schönen Kaffee zu trinken. Die Grundlage unserer Einheit ist auch nicht, dass wir idealistische Weltverbesserer sind. Und die Grundlage unserer Einheit ist nicht, dass wir Sozialreformer sind. Die Grundlage unserer Einheit ist nicht, dass wir Klimaschützer sind oder dass wir um das Wohl der Tiere besorgt sind. Die Grundlage unserer Einheit, das Fundament unserer Einheit ist auch nicht soziale Gerechtigkeit, kein ökologischer Lebensstil oder gewisse politische Vorstellungen. Das ist alles nicht die Grundlage unserer Einheit. All diese Dinge sind schön und gut und wichtig vielleicht auch, aber das ist nicht die Grundlage, auf der wir stehen und auf der wir sagen, wir sind eins. Das ist sie nicht. Sondern die Grundlage unserer Einheit, das Fundament unserer Einheit ist, dass wir zu Jesus gehören, dass wir ihm gehören, dass er uns gereinigt und erkauft und erlöst hat. Das ist die Grundlage unserer Einheit und ich glaube, wir müssen es neu verstehen. Darin sind wir eins. Das ist die Grundlage unserer Einheit. Wir sind seine Kirche, erlöst durch das, was er getan hat. Das ist die Grundlage und das Fundament unserer Einheit. Und daran erinnern wir uns auch jedes Mal neu, wenn wir das Abendmahl feiern. Hey, wir sind eins, wir sind erlöst von ihm durch das, was er gemacht hat. Und ich glaube, das ist so entscheidend, dass wir uns das immer wieder neu vor Augen malen. Dass wir nicht durch irgendwelche menschlichen Überzeugungen hier sind und eins sind. Nicht durch das, was wir irgendwo schaffen, eine Einheit, die wir schaffen, sondern eine Einheit, die Jesus geschaffen hat. Und wir sollen diese Einheit bewahren. Wir schaffen diese Einheit nicht mal selbst, sondern diese Einheit ist durch Jesus geschaffen. Er hat uns erkauft. Nicht wir haben uns erwählt und erkauft. Er hat uns erwählt und erkauft. Er ist der Aktive in dem Ganzen. Und er hat uns zusammengefügt durch das, was er getan hat. Yes, diese Einheit ist von Jesus selbst geschaffen. Und ich glaube, das ist so entscheidend, dass wir uns das immer wieder neu vor Augen führen durch das Abendmahl. Und wir wollen uns heute auch mal fragen, wo nehmen wir, ich sag mal vielleicht auf unwürdige Weise, das Abendmahl? Wo wirken wir genau der Einheit entgegen, die Jesus geschaffen hat? Wo wirken wir genau dem entgegen, dass er uns zusammengefügt hat als sein Leib? Wo wirken wir genau dem entgegen? Und ich möchte dir mal ein paar Beispiele mitbringen, wie das aussehen könnte, was ich auch irgendwo so wahrnehme. Paulus, er bringt das im 1. Korinther 10, Vers 17 nochmal sehr prägnant auf den Punkt. Er sagt, ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Also ein Leib, das symbolisiert unsere Einheit. Wir sind viele, aber wir sind trotzdem ein Leib. Und ich glaube, ein Punkt, der genau diesem Gedanken extrem entgegenwirkt, ist, ich nenne es mal dieses klassische Einzelchristsein. Okay? Dass man sagt, ja, ich gehöre zum universellen Leib Jesu einfach irgendwie dazu. Ich schwebe so ein bisschen in der Luft, ich gehöre zur universellen Gemeinde dazu. Das heißt ja, wo zwei oder drei versammelt sind, deswegen mein geistliches Leben besteht aus schönen Lobpreisabenden beim Lagerfeuer oder im Wohnzimmer. Das besteht aus coolen Online-Predigten oder aus tollen Büchern, die ich lese. Mein geistliches Leben besteht aus inspirierenden Podcasts, die ich mir so anhöre. Weil ich gehöre ja zur universellen Kirche einfach dazu. Ich bin ein freischwebender Fisch im großen Ozean. Und ich glaube, also nichts gegen Online-Predigten und so weiter, aber ich glaube, ein großes Problem liegt hier. Und zwar, so eine Art von Christsein finden wir nirgends im Neuen Testament. Nirgends finden wir sowas. Sondern wir finden konkrete Kirchen mit konkreten Menschen, mit konkreten Problemen, aber wir finden eine konkrete Kirche. Das heißt, die Zugehörigkeit zu der universellen Kirche, die wird immer auch konkret. Die wird immer auch konkret. Das ist nicht einfach irgendwie ein loses Rumschweben. Und ich glaube, diese ganze Einstellung von, ja, ich gehöre halt irgendwie dazu, die hat eigentlich zutiefst was mit Stolz zu tun. Die hat was damit zu tun von, oh, ich lasse mich nicht eingliedern, ne, ich lasse mich nicht irgendwo, ich lasse mich da nicht reinzwängen. Ich bin zu frei, ich bin zu geistlich dafür, ich bin dann einfach ein freischwebender Fisch irgendwo, ein freies Mosaiksteinchen, das irgendwo macht, was ich will. Und ich meine damit jetzt nicht irgendwo aktiv auf Gemeindesuche zu sein. Ich meine damit jetzt auch nicht irgendwie sich noch nicht sicher zu sein, ob diese oder jene Gemeinde die richtige Gemeinde ist, sondern ich meine so eine Haltung, die zu 100% dem entgegenwirkt, was Jesus eigentlich will. So eine Haltung von, ich lasse das alles nicht mit mir machen. Ich werde nicht Teil von einer konkreten Kirche, ich gehöre zur universellen Kirche irgendwie dazu. Ich glaube, das wirkt zu 100% dem entgegen, was das Abendmahl eigentlich symbolisiert. Weißt du, als Mosaik Church, da haben wir die Vision, das Bild davon, dass wir als einzelne Steine nicht ein besonders tolles Bild abgeben, aber zusammengefügt als Leib, als eine Einheit, was Großartiges entstehen kann, eine großartige Mosaik entstehen kann. Und ich glaube, sich nicht in dieses Bild, in dieses Mosaik, in diesen Leib, in eine konkrete Kirche einfügen zu lassen. Das ist ungefähr so, wie wenn du mit deiner Frau vor dem Taj Mahal stehst, das Symbol der Liebe zwischen Mann und Frau, und ihr seid eigentlich total zerstritten und verbittert gegenüber. Oder wie wenn du an dem Holocaust-Denkmal in Berlin vorbeiläufst und irgendwelche antisemitischen Parolen in diese Welt schreist. Oder wie wenn du sagst und bekennen würdest, ich gehöre zum Leib Jesu, ich gehöre zu seiner Kirche, und in Wahrheit machst du genau das Gegenteil. Als freischwimmender Mosaik, der irgendwo genau dem entgegenwirkt, was Jesus eigentlich will. Weißt du, und Jesus möchte, dass wir gemeinsam unterwegs sind, nicht weil er uns irgendwas aufzwängen möchte, sondern weil er nur weiß, dass wir nur gemeinsam stark sind, dass wir nur als gemeinsam als Einheit etwas bewegen können, dass wir nicht irgendwie als der letzte Mohikaner, als der letzte Endzeitchrist, der noch übrig geblieben ist, von den wirklich wahren geistlichen Christen irgendwie diese Welt bereichen können, sondern als Einheit, die von Jesus zusammengefügt worden ist. Oder ein anderer Punkt wäre zum Beispiel, dass wir andauernd irgendwie negativ über unsere Kirche reden. Dass wir immer so einen negativen Mut haben, wenn es um unsere Kirche geht. Dass wir immer irgendwas zu meckern haben. Und ich meine jetzt nicht konstruktive Kritik, die das Beste deiner Kirche sucht, sondern irgendwie so eine dauerhafte Negativeinstellung. Weißt du, deine Kirche ist nicht perfekt. Du bist da. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Hey, meine Kirche ist auch nicht perfekt, deine Kirche ist nicht perfekt. Weil ich auch da bin und ich auch nicht perfekt bin. Diese Kirche, sie besteht aus vielen Menschen, die nicht perfekt sind und die von Jesus trotzdem zusammengefügt worden sind. Und deswegen glaube ich, ist es entscheidend, dass wir das Beste über unsere Kirche denken und aussprechen. Oder Unvergebenheit und Zerstrittenheit. Hey, stellt euch mal vor, wir stehen vor diesem Denkmal, vor dem Abendmahl, vor diesem Symbol der Liebe, der Vergebung und der Versöhnung und wir sind eigentlich total zerstritten und unvergeben. Hey, wie paradox wäre denn das? Oder mangelnde Hingabe, obwohl das Abendmahl eigentlich das Symbol der Hingabe Jesu ist. Oder mangelnde Großzügigkeit, obwohl das Abendmahl das Denkmal der Großzügigkeit Gottes uns gegenüber ist. Oder Lästereien oder Hochmut oder sonst irgendwas, was dem Abendmahl, dem Kern des Abendmahls total entgegenwirkt. Hey, das sind alles so Punkte, die ich auch immer wieder sehe, wo ich mir denke, hey, das wirkt doch total entgegen, was Jesus eigentlich gemacht hat. Er hat uns erlöst, er hat uns erkauft und er hat uns vergeben, er hat uns versöhnt. Und wir sollen nicht dem entgegenwirken, sondern wir sollen es befeuern. Yes, wir sind eine Einheit. Und auch wenn es nicht immer perfekt ist, auch wenn nicht alles immer toll läuft, auch wenn es mir schwerfällt zu vergeben, ich möchte das trotzdem tun. Ich möchte mich einfügen lassen. Wir sind nicht einfach nur, wisst ihr, mir kommt das manchmal so ein bisschen so vor, da bauen wir gemeinsam ein Haus aus verschiedenen Steinen und wir schneiden die Steine auch manchmal zu, das ist nicht so leicht. Und da liegen einzelne Steine einfach rum, die irgendwie sagen, nee, ich lasse mich da nicht einbauen. Ich gehöre zum universellen Haus dazu. Da merkt man eigentlich mal, wie schwachsinnig das eigentlich ist. Ich sag's mal so deutlich. Und ich glaube, es würde sich so viel verändern in unseren Kirchen und in unserem Leben, wenn wir das genau umsetzen würden. Wenn wir wirklich als Einheit vorangehen würden, als feurige Einheit, die durch das vereint ist, was Jesus getan hat. Die nicht vereint ist aufgrund von irgendeiner tollen Philosophie, die wir uns ausgedacht haben, sondern die vereint ist, weil Jesus uns vereint hat. Weil er uns reingewaschen hat, weil er uns erkauft hat. Ja, durch das Abendmahl sehen wir immer wieder neu, wir sind schuldig. Jesus hat uns erkauft und zusammengefügt. Und deshalb sind wir seine Kirche und sein Leib. Ich glaube, wir würden als Einheit wirklich diese Welt erreichen können. Und wir wären so ein gewaltiges Vorbild auch in dieser Welt. Kirche wäre ein Ort, wo Menschen gesund werden würden, wo Menschen heil werden würden, wo Menschen versöhnt werden würden, wo Menschen Vergebung werden würden, weil sie sich immer wieder durch das Abendmahl neu vor Augen führen. Was hat Jesus für mich getan? Was hat er für mich getan, für uns getan? Und genau nach dem möchte ich auch leben. Ich möchte das auch umsetzen in meinem Leben. Und daran wollen wir uns beim Abendmahl immer wieder neu erinnern und voller Demut vor diesen Jesus kommen und sagen, Jesus, ich bin nicht perfekt, du bist perfekt. Ich habe mich nicht selbst erkauft und zusammengefügt hier, sondern du hast uns erkauft und zusammengefügt. Und deshalb erkenne ich neu, wer wir als Kirche eigentlich sind. Yes, wir werden das jetzt auch gemeinsam machen. Wir werden das Abendmahl nehmen, du darfst mal gemeinsam mit mir aufstehen. Yes, lass uns gemeinsam aufstehen. Und unsere Mitarbeiter werden den Traubensaft, das ist, glaube ich, kleine Behälter, und den Wein, große Behälter. Darfst aussuchen, was du nehmen möchtest. Traubensaft oder Wein. Und du kannst mal noch kurz warten, bevor du es verspeist und trinkst. Genau, wir wollen das dann gemeinsam machen. Das heißt, unsere Mitarbeiter dürfen das jetzt einfach mal durchgeben, sodass jeder was sich nehmen kann. Okay, hat schon jeder? Okay. Ja, Paulus sagt, wir sollen uns prüfen, und ich möchte dich jetzt einladen, auch einfach mal selbst ruhig zu werden für dich selbst und zu überlegen, hey, wo trifft das auf mich zu? Wo wirke ich genau dem entgegen, was das Abendmahl eigentlich symbolisiert? Und ich möchte dich mal wirklich dazu einladen, Gott zu sagen, hey Gott, vergib mir, wo ich das gemacht habe. Und ich möchte da was ändern in meinem Leben. Ich möchte mich auch einfügen lassen. Und ich möchte nicht unvergeben und zerstritten sein, sondern ich möchte der Einheit, die du geschaffen hast, nicht entgegenwirken, sondern sie befähigen und befeuern. Lass uns da mal gemeinsam ruhig werden. Yes, komm, lass uns gemeinsam mal das Brot nehmen. Und ich spreche noch ein Gebet dazu. Jesus, ich danke dir dafür, dass du deinen Leib hingegeben hast für uns. Danke dafür, dass das auch symbolisiert, wer wir sind. Wir sind von dir zusammengefügt, Jesus. Danke dafür, dass wir neu sehen dürfen, dass wir schuldig sind vor dir, aber dass du uns erkauft und erlöst hast und dass wir sehen dürfen, dass du uns zusammengefügt hast als eine Einheit. Und wir wollen uns neu daran erinnern, was du getan hast, Jesus. Und wir sind dir unendlich dankbar dafür. Amen. Jesus, wir danken dir auch dafür, dass du dein Blut vergossen hast für uns, dass es dich was gekostet hat, uns zu retten. Und wir danken dir dafür, dass du es aus Liebe getan hast. Wir danken dir dafür, dass dein Blut uns reinigt von aller Schuld und von aller Sünde. Jesus, und wir loben dich dafür. Du bist unser Gott und du bist unser Erlöser. Und wir erwarten, dass du wiederkommen wirst eines Tages. Amen. Jesus, und so bete ich, dass wir gemeinsam als Kirche es immer wieder neu verstehen. Wir wollen gemeinsam vorangehen. Wir wollen gemeinsam den Auftrag, den du uns gegeben hast, verwirklichen in dieser Welt. Jesus, du hast uns zusammengefügt und wir sind dir dankbar dafür. Und wir wollen danach leben und danach handeln in jeder Lebenssituation. Jesus, dir allein sei die Ehre. Yes. Und wir wollen jetzt auch noch gemeinsam ein Lied singen, wo wir uns genau an das erinnern. Wir erinnern uns gemeinsam an das, was auf Golgatha passiert ist. Jesus, er hat sein Leben hingegeben und deswegen soll ihm alle Ehre dafür sein. Amen. Thank you.